Deutschlandfunk. Eine Welt.
Mit Bastian Rudde herzlich willkommen zu unserem Auslandsmagazin am frühen Samstagnachmittag. Einmal erleichtert durchatmen bitte. Die Evakuierung ist geglückt. Es gab kein zweites Kabul. Das ist der sehr deutsche Blick auf den Sudan. Wir nehmen heute die Perspektive der einheimischen Zivilgesellschaft ein und fragen, was der bewaffnete Konflikt in dem nordostafrikanischen Land für sie bedeutet. Anschließend geht es weiter nach Mali. Die Bundeswehr zieht ab, doch Deutschland will den von islamistischen Terrorgruppen heimgesuchten Staat weiter unterstützen. Wie genau soll das gehen? Eine Frage hier bei uns. Weitere Schauplätze sind Paraguay, wo die Partei der Colorados nach etwa 70 Jahren an der Macht abgewählt werden könnte, und Japan, wo es für die geplante Aufrüstung nicht genug Soldaten gibt. Das alles in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Schnell rein und schnell wieder raus. Das war die Devise der Bundeswehr, die diese Woche Deutsche und Staatsangehörige anderer Länder aus dem Sudan herausholte. Der Einsatz ist geglückt, die Soldaten sind zurück und wurden gestern ins lange Wochenende entlassen. Tenor, alles gut. Was aber wird aus dem Sudan? Je mehr Ausländer ausgeflogen werden, desto weiter könnte diese Frage international in den Hintergrund rücken. Den Menschen vor Ort jedoch ist es kaum möglich, sich den oftmals tödlichen Folgen des bewaffneten Machtkampfes zwischen den verfeindeten Generälen Abdel Fattah al-Burhan und Mohamed Hamdan Daglo zu entziehen. Krankenhäuser wurden zerstört, Lebensmittelmärkte geplündert, Strom, Wasser und Treibstoff sind knapp. Und die Vereinten Nationen, die warnen davor, dass im Sudan im Sog des Streits der Generäle auch andere Konflikte wieder aufbrechen könnten. Aber es gibt Menschen und es gibt Initiativen, die sich dem gewalttätigen Chaos entgegenstellen. Sie wollen ihr Land zusammenhalten, was viel Mut und viel Zuversicht erfordert. Anne Almeling hat mit ihnen gesprochen.
An friedliche Zeiten kann sich Ahmed Sherif Adam Issa kaum erinnern. Ahmed lebt in der Stadt El Geneina in der Region Darfur, ganz im Westen des Sudan. Unruhig ist es hier eigentlich immer. Bauern und Viehzüchter streiten sich um Land und Ressourcen. Vertriebene suchen nach Sicherheit in einem Gebiet, das von der Regierung in Khartoum seit Jahrzehnten vernachlässigt wird. Wegen der Kämpfe zwischen der sudanesischen Armee und der paramilitärischen Einheit Rapid Support Forces sei es in El Geneina nun aber richtig gefährlich geworden, erzählt Ahmed in einer Sprachnachricht. Der Aktivist ist selbst ein Vertriebener und will verhindern, dass der Konflikt im Sudan zum Bürgerkrieg wird.
Nach dem Ausbruch des Krieges haben wir uns als Zivilgesellschaft in West-Darfur zusammengesetzt, insbesondere die Jugend aus verschiedenen Bereichen, und haben eine Gruppe gegründet. Sie heißt Gemeinsam für Stabilität des Staats. Der Gruppe gehören mehr als 1000 Menschen an. Wir haben auch einen Hashtag geschaffen. Hashtag Stopp den Krieg und Hashtag Nein zum Krieg. Dazu haben wir unsere Forderungen geschrieben.
Der Krieg muss aufhören, lautet die wichtigste. Innerhalb weniger Tage haben die Kämpfe zwischen den beiden mächtigsten Männern im Land, zwischen Armeechef Abdel Fattah al-Burhan und seinem Stellvertreter Mohamed Hamdan Daglo oder kurz Hemeti, das Land an den Abgrund geführt. Hunderte Menschen wurden bereits getötet, Häuser zerstört, Krankenhäuser bombardiert, Märkte geplündert und verbrannt. Das Gesundheitssystem im Sudan ist weitgehend zusammengebrochen. Auch in El Geneina, berichtet Ahmed.
Wir fordern, dass das Krankenhaus in West-Darfur in irgendeiner Weise wieder geöffnet wird. Das größte Problem ist die Sicherheit. Es gibt niemanden, auf den man sich in dieser Hinsicht verlassen kann. Viele Verletzte sind nun zu Hause untergebracht oder in Krankenstationen, die außer Betrieb sind. Die Situation ist schlimm. Deshalb appellieren wir an alle Akteure der Zivilgesellschaft und die Behörden, sich um die Öffnung des Krankenhauses zu bemühen.
In den vergangenen Tagen wurde der Flughafen in West-Darfur geplündert, der Präsidentenpalast und das Gesundheitsministerium angegriffen. Die Region war schon oft Schauplatz von Menschenrechtsverletzungen. Vor 20 Jahren begannen Einheiten der sudanesischen Regierung mit Unterstützung arabischer Milizen unzählige Dörfer zu zerstören. Sie begingen Massaker an der aufständischen Bevölkerung. Ein Kampf auch um Einfluss und Ressourcen. Hunderttausende Menschen wurden getötet, Millionen aus ihrer Heimat vertrieben. Hemeti führte schon damals eine Miliz und kämpfte Seite an Seite mit Al-Burhan gegen die lokale Bevölkerung. Vor 1,5 Jahren putschten sich die beiden Männer gemeinsam an die Spitze des Staates. Ahmed misstraute ihnen schon damals.
Seit wann sind die Streitkräfte an einer Demokratisierung der sudanesischen Gesellschaft interessiert? Selbst die RSF behauptet, für die Demokratie zu kämpfen. Wir glauben nicht an diese Slogans.
Wie wenig sich die beiden mächtigsten Generäle des Landes für die sudanesische Bevölkerung interessieren, demonstrieren sie mit ihrem brutalen Machtkampf jeden Tag aufs Neue. An einem Kompromiss hat keiner der beiden Interesse. Sie kämpfen um den Sieg und darum, über die ganze Macht und sämtliche Ressourcen zu verfügen, koste es, was es wolle. Überall im Land hat der Krieg der Generäle seine Spuren hinterlassen. Sichtbare, aber auch verborgene, erzählt Soela Saleh aus der Stadt Niala in Süd-Darfur. Die Einwohner würden um ihr Leben bangen. Die Menschen sind aus ihren Häusern geflohen. Einen Teil davon haben die RSF beschlagnahmt und sich darin niedergelassen. Manche Häuser haben sie auch geplündert. Aber das reichte ihnen nicht. Sie sind auch in die Märkte eingedrungen und haben sie geplündert, zerstört und verbrannt. Dass das Land von 2 machthungrigen Männern zerstört wird, damit will sich Ahmed Sherif Adham Issa nicht abfinden. Deshalb bemüht er sich, die Situation zu beruhigen, zumindest in Al-Ghunayna und Umgebung. Was der Staat schon lange nicht mehr leistet, dafür sorgen jetzt die Bürger.
Wir haben uns darauf geeinigt, um 10 Uhr morgens zum Markt zu gehen, ihn zu öffnen und den Bürgern von West-Darfur auf diese Weise zu versichern, wir stehen als Gesellschaft von West-Darfur zusammen und bekämpfen die Gesetzlosen. Der Markt wird durch eine neutrale Kraft gesichert, auf die wir uns verständigt haben. Die zentrale Reservetruppe, die zentrale Polizei. Diese Kräfte sind mit der Sicherung des Marktes und des Krankenhauses betraut.
Eine Art Bürgerwehr sorgt nun für Sicherheit in der Stadt. Ahmed und seine Mitstreiter hoffen, dass sie die Menschen vor neuer Gewalt schützt und neutral bleibt.
Wie die Zivilgesellschaft unter dem Konflikt im Sudan leidet und wie sie sich ihm entgegenstellt, berichtete Anne Almeling. Wenn man den Blick vom Sudan auf die gesamte Sahelzone richtet, so stellt man schnell fest, dass viele Staaten dort aus verschiedenen Gründen in einem äußerst fragilen Zustand sind, darunter Mali. Noch ist hier die Bundeswehr an einem internationalen Einsatz beteiligt mit etwa 1000 Soldatinnen und Soldaten. Sie sollen den Einfluss islamistischer Terrorgruppen zurückdrängen und den Staat stärken. Anders als beim Kurzzeiteinsatz im Sudan kann man hier wohl nicht von einer gelungenen Mission sprechen. Der Abzug der Bundeswehr ist beschlossene Sache und längst eingeleitet worden. Ganz zurückziehen aus Mali wird sich Deutschland aber nicht. Die Entwicklungszusammenarbeit, die soll fortgesetzt werden. Warum und mit welchem Ziel? Das erklärte die zuständige Ministerin Svenja Schulze in einem Telefoninterview mit dem Deutschlandfunk, als sie vor etwa 2 Wochen selber in Mali war.
Die meisten jungen Leute, die sich den Terroristen anschließen, tun das, weil sie dort ein Motorrad bekommen, weil sie eine Waffe bekommen, um sich zu verteidigen und ein regelmäßiges Einkommen. Und was wir hier machen, ist, Alternativen dazu aufzubauen, also in der Landwirtschaft bezahlte Jobs zu schaffen, damit man eben seine Familie ernähren kann.
Entwicklungsministerin Svenja Schulze sagt also, dass man Mali wirksam unterstützen kann, auch ohne den Schutz der Bundeswehr. Viele andere Stimmen sehen das weniger optimistisch und denen hat unsere Korrespondentin Dunja Sadaki zugehört.
Militärisch raus aus Mali. Die Entwicklungshilfe soll bleiben. Aber geht das im vom Terror gebeutelten Krisenstaat überhaupt? Ulf Lessing, Sahelleiter von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Malis Hauptstadt Bamako, hat Zweifel.
Ja, ich bin skeptisch, dass es viele neue Entwicklungsprojekte im Norden geben wird, wenn die Bundeswehr abzieht. Da ist einfach nicht die Sicherheit da, um dann noch langfristige Projekte aufzubauen. Das wird immer schwieriger, wenn die Sicherheitslage sich weiter verschärft.
Die Stadt Gao im Norden des Landes ist noch relativ sicher, erzählt Lessing. Das liege an den Soldaten, die dort stationiert sind. Wichtig für humanitäre Organisationen und Entwicklungshilfeprojekte, um überhaupt arbeiten zu können.
Ja, also bislang haben die westlichen Entwicklungsorganisationen in Gao, da wo die Bundeswehr und die UNO sind, eben Büros, von der sie aus ihre Aktivitäten steuern. Gao ist halt noch relativ sicher, weil da die UNO ist und die Bundeswehr. Deswegen ist die Stadt auch ein jetzt aktuellen Zufluchtsort für Binnenflüchtlinge, die aus anderen Gegenden des Nordens kommen, wo der Islamische Staat auf dem Vormarsch ist. Also solange die UNO noch in Gao und in anderen Orten wie Timbuktu oder anderen großen Städten ist, können Ortskräfte da gut arbeiten. Aber wenn die UNO ihre Aktivitäten zurückfahren sollte, was sie wahrscheinlich muss, wenn die Bundeswehr geht, dann wird es da auch in den Städten wahrscheinlich ungemütlicher und gefährlicher für Ortskräfte.
Mit Nichtregierungsorganisationen zu sprechen, war für diesen Beitrag schwierig. Viele wollen kein Interview geben. Zu angespannt sei die Lage in Mali. Viele fürchten nicht nur die Terroristen, sondern auch die Militärjunta. Wer sprechen will, ist Fadima Tanidan. Sie ist die Präsidentin eines zivilgesellschaftlichen Vereins, kommt aus Gao. Sie fürchtet den Vormarsch der Dschihadisten und sagt, die Bundeswehr sei in Gao auch ein Arbeitgeber für viele junge Menschen gewesen. Vor der Arbeitslosigkeit dieser jungen Leute fürchtet sie sich.
Das ist meiner Meinung nach eine Katastrophe. Die Deutschen spielen in jedem Fall eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung unserer Region. Wir haben oft gesehen, wenn wir einmal zu den Wochenmärkten gingen, dass ihre Anwesenheit auf unseren Straßen eine abschreckende Wirkung hatte. Die verhinderte, dass uns bewaffnete Banditen angreifen. Ich kenne mindestens 45 oder sogar 50 junge Leute, die von den Deutschen beschäftigt werden. Das bedeutet, dass diese Menschen arbeitslos werden und dann Arbeit finden könnten bei Dschihadistengruppen. Das ist eine tickende Zeitbombe.
Der sogenannte Islamische Staat gewinnt im Norden Malis an Stärke und hat ganze Landstriche unter seine Kontrolle gebracht. Das liegt auch daran, dass die Ex-Kolonialmacht Frankreich abgezogen ist. Französische Soldaten waren seit gut einem Jahrzehnt aktiv im Antiterrorkampf. Die Franzosen waren auch wichtig für die anderen Militäreinsätze, wie die UN-Stabilisierungsmission MINUSMA. Um den Einsatz der MINUSMA fürchtet nun auch Akari Sidibi Diderik, der die zivilgesellschaftliche Organisation GAO GOMNA leitet.
Ich denke, dass der Abzug der Deutschen oder der MINUSMA für Mali schwierig werden wird, insbesondere für den Norden, weil Deutschland und die MINUSMA eine große Rolle für die Stabilität und Entwicklung dort spielen. Denn Mali hat nicht genug Streitkräfte. Die deutschen Soldaten schützen heute sogar die MINUSMA. Also wenn Deutschland abzieht, was wird das mit Malis Sicherheitslage machen? Was wird aus der MINUSMA?
Im Frühjahr 2024 soll Schluss sein mit der Bundeswehr in Mali. Der neue strategische Partner liegt im Nachbarland, der Wüstenstaat Niger. Eines der ärmsten Länder der Welt, durch das eine der Hauptmigrationsrouten Richtung Mittelmeer führt. Die Militärmissionen in Mali, es scheint, sie neigen sich dem Ende zu. Wegen mehrerer Militärputsche und einer Junta, die Wahlen verschiebt, sich russische Söldnertruppen ins Land geholt hat, die die Mission der Militärbündnisse erschweren. Diese, insbesondere die Ex-Kolonialmacht Frankreich, wurden viel kritisiert. 10 Jahre und mehr als 10.000 internationale Sicherheitskräfte gegen den Terror im Land. Trotzdem hat er sich weiter in der Region ausgebreitet. Mit dem Abzug vieler internationaler Militärs geht jetzt aber auch die Sorge um, dass die ausländischen Soldaten eine gefährliche Sicherheitslücke hinterlassen, die die Terroristen schon heute für sich nutzen.
Deutsche Hilfe ohne deutsche Soldaten. Über die Lage in Mali berichtete Dunja Sadaki. Bis heute ist Japan das weltweit einzige Land, über dem Atombomben niedergegangen sind. Unter anderem in diesem Trauma am Ende des Zweiten Weltkrieges liegt die militärische Zurückhaltung begründet, die Japan seither pflegte. Krieg führen ist per Verfassung verboten, die Armee ist nur zur Selbstverteidigung da. Man begnügte sich mit dem Schutzmacht USA. Dann allerdings kam letztes Jahr Russlands Angriff auf die Ukraine und auch Japans Premierminister Fumio Kishida sprach von einer Art Zeitenwende.
Der Einmarsch Russlands in die Ukraine markierte das Ende der Ära nach dem Kalten Krieg. Als ich den Einmarsch miterlebte, wurde mir klar, dass dies ein Ereignis ist, das die Geschichte verändert. Und dass es für Japan ein Moment der Wahrheit war. Wenn wir zulassen, dass das russische Vorgehen einseitig den Status quo verändert, wird dies auch in anderen Teilen der Welt, einschließlich Asien, geschehen. Japan muss handeln, um Freiheit und Demokratie zu schützen.
Und zwar vor Nordkorea und China, die Japan beide als Bedrohung empfindet. Also ist Tokio von seiner bisher vergleichbar pazifistischen Linie radikal abgewichen. Es kauft Offensivwaffen und will seinen Wehretat verdoppeln. Was Japan aber fehlt, das sind Soldatinnen und Soldaten. Dem will die Armee entgegenwirken mit Rekrutierungsveranstaltungen und mit Fernsehserien. Dazu aus Tokio der Bericht von Katrin Erdmann.
Eine Gruppe junger Mädchen rast in Militärfahrzeugen durch einen Urwald. Auszug aus der japanischen Anime-Serie Girls and Panzer.
Diese Geschichte spielt in einer Oberschule, wo es einen Club gibt für Mädchen, die als Spaß, als Freizeitbeschäftigung mit Panzern herumfahren und sich gegenseitig bekämpfen. Aber die haben ganz süße, hohe Stimmen, so wie das für Mädchenstimmen vorgesehen ist, nicht?
Die Serie, für die die japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte beratend zur Seite standen, war lange ein Renner und ist typisch für die Öffentlichkeitsarbeit des Militärs, sagt Sabine Frühstück, Professorin für japanische Kultur an der Universität Kalifornien in Santa Barbara. Die Grenzen zwischen Populär- und Militärkultur würden in Japan verwischen.
Es ist nicht der Fokus auf Kraft oder auf Mut oder auf Verteidigung oder auf die Nation oder Patriotismus oder Gefahren von außen. Das ist etwas, was jetzt sehr massiv dazukommt.
Das kann man gut bei einem Tag der offenen Tür im Camp Nerima in Tokio sehen. Das Ziel: Nachwuchsgewinnung. Auf Motorrädern kommen zwei junge Männer angefahren, werfen sich gekonnt hin und feuern direkt los. Soldaten der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte. Makoto Nakatani hat interessiert zugeschaut. Schon der Urgroßvater des 16-Jährigen war freiwilliger Soldat und ein Vorbild. Er lässt sich auf ein erstes Kennenlerngespräch ein.
Bei mir kämen erst die Bodentruppen, dann Luftwaffe und Marine.
Der Rekrutierer hakt nach, was der Oberschüler bereits über die Bodentruppen weiß.
Sehr athletisch, sehr muskulös, aber das Heer ist auch sehr breit aufgestellt und deshalb so stark.
Makoto erzählt, dass er Kung-Fu macht. Ein Glückstreffer für den Rekrutierer, denn das Infanterieregiment an der hiesigen Basis ist die Nummer 1 im Kung-Fu in Japan. Makoto kann es kaum glauben.
Es ist schon echt spannend. Kann schon sein, dass ich mich bewerben möchte.
Anschließend zeigt ihm der Rekrutierer in einem Magazin, das aussieht wie eine TV-Zeitschrift, die verschiedenen Berufswege inklusive Studienangebote. Dann darf er eine Schutzweste und Helm anlegen.
Es ist leichter, als ich dachte. Es passt sich gut an den Körper an und man kann sich noch ganz gut bewegen.
Auch die 21-jährige Chihiro Ueno ist zum Camp Nerima gekommen. Ich finde das richtig gut. Normalerweise gibt es kaum Möglichkeiten, mit Soldaten in Kontakt zu kommen. Deshalb ist das hier richtig toll. Wie Makoto hat Chihiro mehr Katastrophen als Kampfeinsätze im Sinn. Ich möchte gerne eine Arbeit machen, bei der man Menschen hilft. Frauen, sagt die Expertin für japanische Kultur Sabine Frühstück, hätten oft andere Beweggründe, sich für das Militär zu entscheiden als Männer, weil es ihnen mehr sozialen Aufstieg ermögliche. Vor allem, wenn sie eine Offizierskarriere einschlagen würden.
Das sind oft Frauen, die aus sozioökonomisch schwachen Verhältnissen kommen und die Militärakademie im Wesentlichen in zweierlei Hinsicht sehen. Zum einen das Militär als Organisation, die geschlechtsneutraler funktioniert als das zivile Berufsleben. Und zum zweiten eine militärische Karriere auf der Offiziersebene als etwas, was so einer diplomatischen Laufbahn am nächsten kommt.
Frauen würden davon träumen, ins Ausland zu gehen. Hemmschuh seien allerdings die Eltern, die einer solchen Karriere eher ablehnend gegenüberstehen. Junge Männer würden sich hingegen oft für das Militär entscheiden, weil sie in der Schule Mist gebaut haben und hoffen, durch das rigide System wieder in die Spur zu kommen. Insgesamt ist die öffentliche Meinung des japanischen Militärs in den vergangenen Jahren besser geworden, das belegen Umfragen. Doch, sagt Professorin Sabine Frühstück,
sie ist positiv, weil das Militär bei Katastropheneinsätzen erfolgreich war.
Zum Beispiel bei der Dreifachkatastrophe von Fukushima 2011 oder beim Kobe-Erdbeben 1995. Ob die öffentliche Meinung allerdings mit dem übereinstimmt, wozu das Militär wirklich da ist, sei eine ganz andere Sache. Von Japans niedriger Geburten- und Arbeitslosenrate einmal abgesehen. Junge Leute können sich in der Regel ihre Jobs aussuchen. Es wird also nicht leichter für das Militär. Ganz allgemein, so die Expertin für japanische Kultur, sei die Bevölkerung nicht von dem reaktionären Patriotismus beseelt, die der frühere Premier Shinzo Abe versucht habe, seinem Land aufzudrücken.
Da sind 3 Generationen, 4 Generationen von Leuten seit dem Zweiten Weltkrieg, die mit der Vorstellung, dass Japan für den Frieden und für die Friedenserhaltung steht und dass, falls irgendwas passiert, die USA ihnen helfen wird, aufgewachsen sind.
Noch verbietet die japanische Verfassung eine Teilnahme an kriegerischen Einsätzen wie auch Waffenlieferungen. Beides versucht die Politik jedoch mit Hochdruck aufzuweichen. Das japanische Verteidigungsministerium war übrigens trotz mehrfacher Anfrage der ARD nicht zu einem Interview bereit.
Japan rüstet auf, aber es fehlen Rekrutinnen und Rekruten, Katrin Erdmann berichtete. In 3 Wochen sind in Hiroshima die Regierungschefinnen und Chefs der G7-Staaten zu Gast, um über den Ukraine-Krieg und andere Krisen zu beraten. Sie ist mit einer kurzen Unterbrechung mehr als 70 Jahre an der Macht und damit der Dino unter den politischen Parteien in Südamerika. Wir reden über die Partido Colorado in Paraguay, genannt die Roten. Eine Bezeichnung, die in die Irre führen kann, denn das Rot steht in diesem Fall nicht für sozialistisch oder links, sondern für knallhart kapitalistisch und eher rechts. Morgen sind in Paraguay Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Inhaber Mario Abdo Benitez darf nicht nochmal antreten, weil die Amtszeit auf 5 Jahre begrenzt ist. Wer sein Nachfolger wird, das scheint völlig offen, möglich also, dass die Colorados nach den Wahlen nicht mehr an den Hebeln der Macht sitzen. Anlass für uns zu beleuchten, wie Paraguay nach etwa 7 Jahrzehnten unter der Partei dasteht. Anne Herberg ist dieser Frage nachgegangen und berichtet dafür aus dem Dreiländereck, wo der Binnenstaat auf Brasilien und auf Argentinien trifft.
Dreimal pro Woche stellt sich Lady Rivers in die meterlange Schlange vor der Fleischtheke im Tio Juan, dem zentralen Supermarkt von Puerto Iguazú in Argentinien. 1 Stunde muss sie heute warten. Dann hieft sie 10 vollgestopfte Tüten in den Einkaufswagen. 90 Kilo Koteletts, 100 Kilo Rinderflanke. Gute Qualität, niedriger Preis, erklärt sie. Jetzt darf es nur der Zoll nicht finden. 3 Kontrollbehörden und 2 Staatsgrenzen liegen auf ihrem Heimweg. Denn die 1,60 Meter große Dame mit blonder Hochsteckfrisur kommt aus dem benachbarten Paraguay, wie alle hier, und betreibt Fleischschmuggel, wie alle hier. Die Argentinier stecken in der Krise und kämpfen mit der Inflation. Aber als Ausländer kann man sich hier wenigstens noch gutes Essen leisten. Deswegen kaufen wir Paraguayer in Argentinien, weil du es bei uns doppelt so teuer weiterverkaufen kannst. Natürlich regiert der Schmuggel, aber wer sind denn die wahren Kriminellen? Wir, die das zum Überleben tun? Oder unsere paraguayischen Politiker, die selbst Lastwagen voller Waren schmuggeln und sich die Taschen voll machen, während sie das Volk aushungern? Paraguay müsse endlich aufwachen, schimpft die resolute Dame. Sie hofft auf einen Wandel bei den anstehenden Wahlen am Sonntag. Wir stecken seit Jahrzehnten im selben Sumpf. Schuld daran ist die regierende Colorado-Partei. Das sind Betrüger, Vaterlandsverräter. Aber die Leute scheinen blind. Sie halten ihnen die Treue wie einem Fußballclub, statt mal zu fragen, was sie für ein soziales Programm haben. Tatsächlich scheint keine Partei in Südamerika so fest im Sattel zu sitzen wie die Colorados. Übersetzt heißt das die Roten, politisch stehen sie aber rechts. Sie waren die Stütze der Diktatur unter General Stroessner, leiteten nach dessen Sturz 1989 den Übergang zur Demokratie ein und regieren seitdem weiter. Insgesamt seit mehr als 70 Jahren mit nur einer Unterbrechung. Im Grunde ist die Partei der Staat, sagt Markus Thalia, der Politikwissenschaftler aus Paraguay, lehrt aktuell an der Universität von Valencia. Es gibt den Mythos, Paraguay sei das Unternehmerparadies, mit niedrigen Steuern, kaum Arbeitsrechten, viel Freiheiten. Trotzdem gibt es keinen überbordenden Investitionsregen in Paraguay. Das liegt daran, dass die Rechtssicherheit fehlt. Unsere Institutionen sind schwach und korrupt. Die Regeln machen Mafias, die oft mit der Colorado-Partei verwoben sind. Das hat auch dazu geführt, dass die öffentliche Verwaltung völlig marode ist. Ein Beispiel. Während der Pandemie starben die Leute hier nicht nur an Bettenmangel, sie starben, weil es kein Ibuprofen gab. Was für das Gesundheitssystem gilt, das gilt für Bildung, für Infrastruktur, im Grunde für alle staatlichen Dienstleistungen. Doch dem großen Parteiapparat der Colorados hatten andere bisher kaum etwas entgegenzusetzen. Das könnte sich nun ändern. Der Oppositionskandidat Efraín Alegre, dessen Bündnis von links bis liberal alle Strömungen beinhaltet, liegt gleich auf mit dem Colorado-Politiker Santiago Peña. Jedenfalls, wenn man den Umfragen glaubt, die zuletzt allerdings wenig zuverlässig waren. Alegre will mehr Sozialstaat und die Korruption bekämpfen. Peña verspricht Arbeitsplätze und die Steuern nicht zu erhöhen. Dabei scheint keiner der beiden für besonderen Enthusiasmus zu sorgen. Das größte Problem der Colorados seien sie diesmal selbst, sagt Politikwissenschaftler Thalia. Allen voran ihr Parteivorsitzender, Ex-Präsident Horacio Cartes. Seines Zeichens einer der reichsten Männer des Landes. Sein weit verzweigtes Geschäftsimperium begann er einst mit Tabakschmuggel. Inzwischen steht er auf der schwarzen Sanktionsliste der USA, die ihn der Korruption und der Geldwäsche bezichtigen. Es scheint mir, dass das die politische und wirtschaftliche Elite aufgeschreckt hat. Nicht aus moralischen oder ethischen Gründen. In unserem Land mit viel Informalität, mit viel Steuerhinterziehung, da haben jetzt viele Angst, dass ihnen ein ähnliches Schicksal drohen könnte. Also geht man lieber auf Abstand zum Gebrandmarkten. Im Dreiländereck mit Argentinien und Brasilien, rund um Paraguays zweitgrößte Stadt, Ciudad del Este, prallen die paraguayischen Gegensätze am krassesten aufeinander. Im Hinterland dominieren gigantische Soja- und Maisplantagen, die meisten in Händen ausländischer Großgrundbesitzer. Die Stadt selbst, ein wilder Basar aus Leuchtreklamen, Shoppingmalls und Lagerhäusern, krakelnden Marktschreiern und findigen Kryptounternehmern. Ciudad del Este gilt als raubtierkapitalistisches Schmugglerparadies. Eine Stadt voller Möglichkeiten, finden Jorge Medina und Wilson Godoy dagegen, die als Einkaufsführer für Touristen arbeiten. Ihr Kandidat ist deswegen einer, der selbst in Ciudad del Este gelebt hat. Der Anti-Establishment-Politiker und Systemkritiker Paraguayo Cubas, Payo genannt, der die Todesstrafe für Korruption fordert. Wir sind 100% für Payo. Der ist einer, der weiß, was das Volk braucht. Schulen, Krankenhäuser und Sicherheit. Der macht aus den Korrupten Salami. Laut Umfragen hat Cubas keine Chance gegen die etablierten Kandidaten. Doch die Umfragen seien gefälscht, glauben die Händler, die ihre Kunden mit gepanschtem Whisky, gefälschten Markenartikeln und Elektronik aus Fernost versorgen. In Paraguay gibt es keine Stichwahl. Der Sieger wird im August seine 5-jährige Amtszeit antreten.
Außerdem besteht in Paraguay Wahlpflicht. Alle etwa 4,8 Millionen Berechtigten müssen also abstimmen. Anne Herberg berichtete. Das war das Auslandsmagazin Eine Welt. Unsere Korrespondentinnen berichteten über den Sudan und Mali aus Japan und Paraguay. Mein Name ist Bastian Rudde. Danke für Ihr Interesse an unserem Programm und einen angenehmen Samstag noch.